NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Der Koalitionsausschuss in Berlin trifft sich zum ersten Mal in neuer Besetzung. Beim Digitalpakt Schule steht eine Einigung bevor. Die EU beschließt eine Gasrichtlinie zu Nord Stream 2. Die NATO-Verteidigungsminister blicken besorgt auf das Ende des INF-Vertrages und Spaniens Regierung steht vor dem Aus. Das sind einige unserer Themen heute. Zuerst aber zum Thema Dieselfahrverbote. Einer der Aufreger der vergangenen Wochen und Monate. Offenbar nämlich gibt es jetzt eine Einigung zwischen Bundesregierung und EU-Kommission über das strittige Thema der Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten. Aus Straßburg, Stefan Überbach.
Der CDU-Europapolitiker Peter Liese ist über die Entscheidung aus Brüssel erleichtert. Viele Dieselfahrer könnten jetzt aufatmen.
Die Europäische Kommission hat das deutsche Gesetz akzeptiert, dass man bei einer geringfügigen Überschreitung des Grenzwertes Fahrverbote für unverhältnismäßig erklärt.
Die Kommunen wären also nicht mehr dazu verpflichtet, Straßen oder Stadtteile für Dieselfahrzeuge zu sperren, sondern könnten mit anderen Mitteln versuchen, die Schadstoffbelastung zu senken.
Wir sind weiterhin verpflichtet, für saubere Luft zu sorgen. Und ich finde, da kann man auch noch sehr viel mehr tun. Beispielsweise Busse nachrüsten. Einen Bus nachzurüsten bringt 150 Mal so viel wie einen PKW nachzurüsten. Und ob die Fahrverbote überhaupt helfen, da muss man ja auch ein großes Fragezeichen machen. In Nordrhein-Westfalen sollte die A40 für Diesel gesperrt werden. Aber was machen dann die Leute, wenn sie von A nach B wollen? Dann fahren sie um die Autobahn herum durch die Wohngebiete. Dann brauchen sie mehr Zeit und verpesten dort die Luft, wo die Menschen leben. Also deswegen wäre das auch für Umwelt und Gesundheit nicht wirklich die richtige Lösung gewesen.
Der baden-württembergische CDU-Abgeordnete Norbert Linz zeigte sich zuversichtlich, dass Bundesregierung und Bundestag die Sache jetzt zügig abschließen würden. Damit wären viele drohende Fahrverbote vom Tisch. Die Große Koalition hatte im November des vergangenen Jahres in Berlin beschlossen, dass Fahrverbote bei einer nur kleinen Überschreitung des Stickoxid-Grenzwertes für unverhältnismäßig erklärt werden können. Das gilt für Städte, bei denen der Jahresmittelwert an Stickoxiden 40 bis 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft beträgt. Diese geplante Gesetzesänderung hatte die Bundesregierung routinemäßig in Brüssel vorgelegt. Einwände der EU-Kommission gab es nicht. Das heißt, die Neuregelung kann jetzt in Deutschland beschlossen werden.
Stefan Überbach aus Straßburg. In Berlin tagt seit einer halben Stunde der Koalitionsausschuss. Zum ersten Mal in diesem Jahr, zum ersten Mal in neuer Besetzung mit den neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Und zum ersten Mal nach den Klausuren von Union und SPD, mit denen sich die Parteien ein wenig neu erfinden wollten. Heute Abend geht es um Steuern, um die Bahn, um die Grundrente, aber auch um die Stimmung. Dagmar Pepping in Berlin, fröhliche Gesichter heute vor der Sitzung?
Also man sah ziemlich entspannte Gesichter, denn beide Seiten hatten sich ja schon in den letzten Tagen relativ zufrieden mit ihren eigenen Positionen gezeigt. Da war ja geradezu Erleichterung bei SPD und auch bei der CDU zu spüren nach den jeweiligen Klausuren. Bei der SPD ging es ja um dieses Sozialstaatspapier, bei der Union um das Thema Migration und Flüchtlingspolitik. Also entspannte Gesichter und man will jetzt in den nächsten Stunden, man rechnet mit einer Sitzung von 5 bis 6 Stunden bis Mitternacht vielleicht, mal besprechen in kleiner Runde, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, am besten bis zum Sommer weitergeht. Denn beide Seiten haben ja auch immer gesagt, man will zusammenbleiben bis 2021. Dann endet ja die Wahlperiode überhaupt. Deswegen geht es jetzt sozusagen um eine Roadmap, wie es die nächsten Monate weitergeht.
Reden wir nochmal über die handelnden Personen. Annegret Kramp-Karrenbauer, Markus Söder, Andrea Nahles. Können die miteinander?
Ach, also ich halte Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Person, die sich auch durchaus unterschiedliche Leute zusammenführen kann. Markus Söder ist ja ein relativ breitschultriger Typ, auch im Auftreten. Er hat ja heute auch nochmal vor seinem ersten Auftritt im Koalitionsausschuss der SPD eine klare Botschaft gegeben, hat gesagt, was die jetzt gerade plant beim Thema Grundrente. Das sei eine toxische Kombination, wenn man mehr ausgeben will und gleichzeitig die Steuern erhöht. Das gehe so nicht. Also Söder durchaus selbstbewusst. Andrea Nahles hat ein ziemlich gutes Verhältnis zum Beispiel zum CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Ich glaube, die Leute Leute können relativ konstruktiv miteinander arbeiten. Und es bleibt ja das oberste Ziel, diese Legislaturperiode zusammen zu bleiben. Denn insbesondere auch die SPD hat kein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen. Die Unionsseite möchte auch weiter mit der Großen Koalition arbeiten. Deswegen denke ich schon, dass man konstruktiv zusammenarbeiten kann. Und wir dürfen auch eine Person nicht vergessen, Angela Merkel, die Hausherrin im Kanzleramt. Die muss dann das Ganze umsetzen, was dort in kleiner Runde vorbereitet wird.
Aber kommen wir noch mal kurz auf die Grundrente zurück, die Sie eben erwähnt haben. Gibt es da heute eine ordentliche Debatte um die Bedürftigkeitsprüfung? Könnte es da so ein wenig knirschen?
Da wird, glaube ich, hinter geschlossenen Türen Tacheles geredet. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer hat ausgesprochen, was fast alle in der Union denken. Die wollen wissen, wie man das eigentlich bezahlen will. Das Konzept kostet ja 5 bis 6 Milliarden Euro jährlich. Im Koalitionsvertrag war was viel Kleineres verabredet. Das hätte maximal 200 bis 300 Millionen im Jahr gekostet, weil es viel, viel weniger Leute betroffen hätte. Also da will Annegret Kramp-Karrenbauer vom Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz wissen, wie das gehen soll. Man sagt auch, eine Bedürftigkeitsprüfung muss kommen. So stand es eben im Koalitionsvertrag. Deswegen muss die SPD jetzt gut argumentieren heute, warum sie das ohne Bedürftigkeitsprüfung machen wollen. Und der Sozialminister, der heute nicht eingeladen wurde, Hubertus Heil, der werkelt mit seinen Beamten in den nächsten Wochen daran, überhaupt erst einmal einen Gesetzentwurf zusammenzukriegen. Und dann wird man sehen, man wird sich irgendwo in der Mitte treffen müssen. Aber ich glaube, eine Bedürftigkeitsprüfung wird dann letztlich auch drinstehen.
Wir dürfen also gespannt sein. Dagmar Pepping war das aus Berlin. Deutschlands Schulen sollen moderner und digitaler werden. Der Bund hat dafür bis zu 5 Milliarden Euro bereitgestellt, um den Unterricht zu digitalisieren. Dieser Digitalpakt Schule sollte längst beschlossene Sache sein, aber es gibt Streit. Die Länder lehnen eine Mitfinanzierung sowie einen stärkeren Einfluss des Bundes auf die Bildungspolitik ab. Jetzt gibt es offenbar Bewegung. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein Einigungsentwurf vor. Aus Berlin, Tobias Zacher.
Es kommt wieder Bewegung in den zuletzt festgefahrenen Streit um den Digitalpakt. Seitdem der Einigungsentwurf zur Grundgesetzänderung gestern Abend bekannt geworden ist, bringen Bund und Länder fleißig ihre Sicht auf den Verhandlungsstand an die Öffentlichkeit. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU findet:
Wir sind auf einem guten Weg. Man ist ein großes Stück vorangekommen. Die Einigung ist in der Nähe.
Da ist sich der Länderchef grundsätzlich einig mit Karl Lauterbach von der SPD, der für den Bund mit am Tisch saß.
Wir haben dort verhandelt und die Verhandlungen waren sehr konstruktiv und stimmen mich optimistisch.
Der Einigungsentwurf, den eine Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses zu Papier gebracht hat, sieht vor, dass der Bund den Ländern weit entgegenkommt. Denn die hochumstrittene 50-50-Regelung ist in dem Entwurf vom Tisch. Das heißt, die Länder werden nicht mehr verpflichtet, bei Finanzspritzen des Bundes künftig den gleichen Betrag aus dem eigenen Haushalt zuzuschießen. Daniel Günther, den CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, freut.
Ich werde sehr dafür werben, dass wir diesen Kompromiss auch eingehen. Ich finde, er ist ein richtig guter. Es ist eben vom Tisch diese hälftige Teilung, weil wir uns das schlicht und ergreifend nicht hätten leisten können. Und genauso finde ich es auch völlig in Ordnung, dass jetzt auch klargestellt wird, dass kommunale Bildungsinfrastruktur auch unterstützt werden soll.
Ist damit alles klar und der Bund kann das Geld für die Länder freigeben, damit die endlich ihre Schulen digital aufrüsten können? Noch nicht ganz, denn der vorliegende Kompromiss würde eben auch bedeuten, eine Grundgesetzänderung kommt. Carsten Schneider, SPD-Mitglied im Vermittlungsausschuss für den Bund.
Wir brauchen eine Grundgesetzänderung, weil ohne die Grundgesetzänderung kann ich als Bund kein Geld an die Länder geben. Und dieses Verbot möchten wir aufheben als SPD.
Und das ist auch schon der erste Kritikpunkt. Die Grundgesetzänderung gefällt längst nicht allen Bundesländern. Die befürchten, dass sich der Bund nach einer Verfassungsänderung zu weit in die Politik der Länder einmischt und mit seinem Geld zum Beispiel über die Bildungspolitik in Baden-Württemberg mitbestimmt. Immerhin, ein einstimmiges Ergebnis ist nicht nötig. Im Bundesrat reicht eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassungsänderung zu beschließen. Die zweite offene Frage, wenn der Bund Geld an die Länder gibt, wie viel Kontrolle bekommt er dann über dieses Geld? Noch einmal der bayerische Regierungschef Markus Söder.
Es ist schon schwer vorstellbar, dass jetzt beispielsweise ein Beamter des Bundes dann die Kultusminister überprüft und die dort zum Rapport antreten müssen.
Für solche Abstimmungen bleibt noch eine Woche Zeit, bis der Vermittlungsausschuss sich kommende Woche Mittwoch mit dem Einigungsentwurf beschäftigt. Gibt es dort eine Einigung, könnte der Bundesrat die Grundgesetzänderung Mitte März beschließen. Damit wäre dann auch der Digitalpakt für die Schulen einen entscheidenden Schritt weiter.
Tobias Zacher aus Berlin. Lange wurde um die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gerungen. Jetzt ging alles ganz schnell. Nach der Einigung zwischen Deutschland und Frankreich Ende letzter Woche haben sich die EU-Staaten jetzt auch mit dem Europaparlament auf eine Reform der Gasrichtlinie verständigt. Das heißt, Brüssel gibt für die umstrittene Pipeline grünes Licht. Allerdings unter zusätzlichen Auflagen, die das Projekt womöglich weniger lukrativ machen. Aus Brüssel Holger Beckmann.
Erst das Hin und Her zur Frage, wie Deutschland und Frankreich zu der Gaspipeline stehen, die gerade von Russland aus durch die Nordsee gebaut wird. Dann die Positionierung der EU-Kommission, die mit ihrer Gasrichtlinie gerne die Aufsicht über solche Projekte mit Drittstaaten, in diesem Falle eben über ein deutsch-russisches Projekt hätte. Und schließlich nun die vorläufige Einigung zwischen Mitgliedstaaten, Kommission und EU-Parlament. Zentrale Botschaft, die Pipeline kann weitergebaut werden. Deutschland darf dieses Projekt mit Russland unter eigener Regie führen, aber mit strengen Auflagen von der EU. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob der Besitz und der Betrieb solcher Leitungen in einer Hand liegen dürfen. In diesem Fall in der Hand des russischen Energieriesen Gazprom. Die EU-Kommission hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, das darf nicht sein, weil andernfalls Konkurrenten das Nachsehen hätten. Hier wären das vor allem kleinere osteuropäische Länder, die Ukraine etwa, die ebenfalls Erdgas Richtung Europa liefern wollen. Die Bundesregierung hat das immer anders gesehen, ihr Argument, man brauche das Erdgas aus Russland für die Versorgungssicherheit. Eine Trennung von Betrieb und Besitz der Pipeline machten das Projekt unwirtschaftlich. Diese Haltung war allerdings auch in der deutschen Politik umstritten. Mit Nord Stream 2 begebe man sich einseitig in eine Abhängigkeit von Russland und verstoße gegen EU-Recht. So sehen es auch die Sozialdemokraten im Europaparlament, die aber davor warnen, das Pipeline-Projekt nur vor dem Hintergrund des russischen Machteinflusses zu sehen. Die SPD-Europaparlamentarierin Martina Werner.
Ich finde, Kritik muss auch irgendwo also auf die Sache Ebene kommen. Und das finde ich, das ist halt hier nicht der Fall. Es wird leider sehr ideologisch auch argumentiert. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich es gut fände eigentlich, wenn wir in Europa möglichst eine gemeinsame Position auch zu den Gasmarkt hätten und da eigentlich die beste Lösung für alle Europäer rausholen sollten.
Beobachter werten die jetzt gefundene Vereinbarung einerseits als Niederlage für die Bundesregierung, andererseits seien künftige strenge Auflagen für die Pipeline nun der Preis, den man in Berlin für dieses deutsch-russische Sondergeschäft zahlen müsse. Die EU-Kommission betonte, dass von nun an kein Mitgliedsland mehr Sonderwege bei Gasgeschäften mit außereuropäischen Staaten einschlagen könne. Von deutscher Seite hieß es, für Nord Stream 2 könne man die Brüsseler Vorgaben selbst in nationale Vorschriften umsetzen. Der jetzt gefundene Kompromiss muss noch endgültig von den Mitgliedstaaten und vom Europaparlament gebilligt werden, was aber als sicher gilt.
Holger Beckmann. Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 wird wohl kommen nach der Reform der Gasrichtlinie. Und das ist gut so, meint Andreas Meyer-Feist in unserem Kommentar.
Die Pipeline wird heftig umstritten bleiben, aber sie wird jetzt nicht mehr als Investitionsruine unter der Ostsee enden. Und das ist trotz berechtigter Ängste vor zu viel russischem Einfluss ein gutes Signal. Denn Gas wird in Zukunft ein sehr knappes Gut, ohne Importe. Energiesicherheit und bezahlbare Preise sind aber wichtig für Europa. Die EU macht dem Lieferanten Russland aber einen dicken Strich durch die Rechnung, wenn es um die Renditeerwartungen geht. Der russische Energieriese Gazprom darf den europäischen Gasmarkt nicht einfach aufrollen und hier den großen Reibach machen. Russland plant eine marktbeherrschende Stellung, die auch als politisches Druckmittel missbraucht werden könnte. Die kann es jetzt nicht mehr geben. Klar ist aber auch, dass das Gasgeschäft mit Russland ein politisch heikles Geschäft bleiben wird. Nimmt es die EU ernst mit ihrem selbst gesteckten Ziel, mehr Sicherheit, mehr Unabhängigkeit, dann darf sie nicht den Blick vor den Realitäten verschließen. Noch ist Europa nicht abhängig von russischen Gaslieferungen und darf es auch nicht werden. Solange in Russland politisch sanktionierte Monopole das Geschäft mit Energie betreiben, nutzen bei den Abnehmern in Europa auch die besten Wettbewerbsregeln wenig. Auflagen für Gazprom werden in Europa ihren Zweck erfüllen, aber sie reichen nicht. Nötig ist eine Diversifizierung. Die Nachfrage muss dauerhaft auf unterschiedliche Anbieter verteilt werden, auch auf amerikanisches Flüssiggas und auf alternative Energiequellen. Sonst zahlt die EU am Ende einen viel zu hohen politischen Preis für scheinbare Energiesicherheit, die Russland verspricht. Dass sich die EU von Trump nicht vorschreiben lassen will, mit wem sie Geschäfte macht, ist ein gutes Signal. Der Streit um die Pipeline verstellt den Blick auf die echten politischen Herausforderungen, die mit Blick auf Russland nicht gelöst sind. russisch gesteuerte Gewalt in der Ukraine, der Abschuss der Passagiermaschine MH17, Internetaktivitäten, die nicht legal sind, Demokratieferne und aggressive Überheblichkeit, Beeinflussung der EU-Politik durch Fake News. Die Reihe lässt sich erweitern. Europa und Amerika müssen gemeinsam versuchen, Putin und Co. zu einer programmatischen Umkehr zu bewegen. Das klingt nach Illusion, solange Donald Trump im Amt ist und Putin ebenso. Aber das alles wäre kein Selbstzweck, denn Russland wird gebraucht, um die Pulverfässer dieser Welt zu entschärfen. Aber nicht so, wie sich Russland jetzt präsentiert. Ohne einen geeinten Westen wird das nicht möglich sein.
Andreas Meyer-Feist kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Treffen der NATO-Verteidigungsminister heute in Brüssel. Die NATO bereitet sich auf eine Welt ohne den INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen vor. Man wolle noch versuchen, das Abkommen zu retten, hieß es heute in Brüssel. Aber die Chancen stehen eher schlecht. Aus Brüssel Samuel Jakisch.
6 Monate bleiben noch. Dann läuft der INF-Vertrag zur Abrüstung von nuklear bestückbaren Raketen aus, nach der Kündigung durch die USA. Während dieser Zeit werde die NATO zu retten versuchen, was kaum mehr zu retten ist, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Nachmittag in Brüssel. Er wolle sich dafür direkt mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov treffen. Wir machen 2 Dinge gleichzeitig. Wir bereiten uns vor, beraten und analysieren die Konsequenzen aus dem Zusammenbrechen des Vertrages. Gleichzeitig versuchen wir, das Abkommen zu erhalten, weil kein Zweifel besteht, dass dies der beste Weg wäre. Welche Strategie die NATO in einer Welt ohne INF-Vertrag verfolgt, darüber soll sich das Bündnis bis zum Sommer einig werden. Nukleare Raketensysteme in Europa solle es auf Seiten der NATO aber auf keinen Fall geben, das betont Stoltenberg immer wieder. Diese Ankündigung lässt aber auch die Möglichkeit offen, das Arsenal konventioneller Raketen auszubauen, vor allem in Osteuropa, falls die Gespräche mit Russland erfolglos bleiben. Dann müssen wir auch antworten. Dafür lassen wir uns Zeit und werden maßvoll handeln, denn wir wollen ein neues Wettrüsten verhindern. Abschreckungsfähigkeit heißt der Terminus, den vor allem osteuropäische Verteidigungspolitiker häufig zitieren, an diesem Nachmittag im NATO-Hauptquartier. Deutschland warnt in der Runde vor allzu schneller Aufrüstung. Gegenüber Russland gehe es nicht nur um eine militärische Strategie, sondern auch um wirtschaftliche und politische Fragen, sagt Bundesministerin von der Leyen.
Dass diese neuen Antworten, die wir geben müssen und Lösungen, die wir finden müssen, wie wir mit dem Bruch Russlands mit dem Vertrag umgehen, nicht die alten Antworten der 70er und 80er Jahre sein können, sondern dass wir neue Wege gehen müssen, insbesondere auch, weil die Bedrohungslage sich verändert hat. Ich spreche nur Stichworte an wie hybride Angriffe oder Cyberangriffe.
Ein neues Vertragswerk zur Rüstungskontrolle, das nicht allein atomare Raketen umfasst, sondern auch moderne Waffen, unterschrieben auch von Russland und China. Das wäre der politische Königsweg. Diplomatisch wahrscheinlich ist dieser Fall derzeit nicht. Beim gemeinsamen Abendessen der Bündnispartner zieht Jens Stoltenberg am Abend Bilanz über die Finanzen im Militärbündnis. Jeder Mitgliedstaat hatte seine Verteidigungsausgaben nach Brüssel gemeldet. Deutschland investiert 1,24% seiner Wirtschaftsleistung in das Militär und liegt damit weit unter der vereinbarten NATO-Zielmarke von 2%.
Es ist ohne Zweifel so, dass die Europäer mehr auf die Waagschale legen müssen. Seit Obama ist diese Forderung der Amerikaner berechtigt. Und wir wissen auch, dass wir gerade in Deutschland mehr tun müssen. Aber ich finde auch wichtig zu sehen, dass wir unseren Beitrag in den letzten Jahren geleistet haben und enorm aufgeholt haben, auch beim Thema Lastenteilung.
Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist eine Steigerung auf 1,5% bis 2024. Das dürfte vor allem den USA jedoch immer noch viel zu wenig sein.
Samuel Jakisch aus Brüssel. In Spanien steht die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez vor dem Aus. Sánchez brachte heute seinen Haushaltsentwurf nicht durchs Parlament, weil die katalanischen Unabhängigkeitsparteien gegen ihn stimmten. 8 Monate nach der Amtsübernahme von Sánchez stehen nun wohl Neuwahlen an. Aus Madrid, Marc Dugge.
Sí.
Es ist keine Überraschung, wie die spanische Parlamentspräsidentin da nach der Abstimmung verkündet. Der Haushalt von Pedro Sánchez ist durchgefallen. Der Ministerpräsident verlässt wortlos den Saal. Dafür meldet sich anschließend Finanzministerin Maria Jesus Montero zu Wort. Sie hatte sich vor der Abstimmung noch bei den Unterstützern für die gute Zusammenarbeit bedankt. Da klang alles schon ziemlich nach Abschied. Die Schuld für das Scheitern des Haushalts sieht sie vor allem bei den Konservativen. Wir haben heute festgestellt, dass die Rechte in diesem Land versucht, sozialen Fortschritt zu bremsen, alles zu tun, damit die wirtschaftliche Erholung nicht den Familien, nicht allen Bürgern zugutekommt. Neben den Konservativen sind vor allem aber auch die katalanischen Separatisten an dem Debakel schuld. Pedro Sanchez war bei der Abstimmung auf ihre Unterstützung angewiesen und er machte den Katalanen auch große Zugeständnisse. Der Entwurf sah zum Beispiel vor, dass Katalonien deutlich mehr Finanzmittel bekommen sollte als bisher. Doch die Separatisten wollten mehr. Sie forderten, dass Sanchez Katalonien ein Recht auf Selbstbestimmung einräumt. Mit Sanchez war das nicht zu machen. Unverständnis bei Joan Tardà, Fraktionssprecher der katalanischen Separatistenpartei Esquerra Republicana. Die Sozialisten haben sich damit auf die Seite der Rechten gestellt und eine Gelegenheit verpasst. Diese Gelegenheit hätte man nutzen sollen, um endlich einen Dialog und Verhandlungen zu starten. Doch über die Einheit Spaniens konnte und wollte Pedro Sanchez nicht verhandeln. Und vom Dialog hatte er sichtlich auch genug. Seine Sprecherin hatte die Gespräche mit der katalanischen Regionalregierung schon vergangene Woche für gescheitert erklärt.
Marc Dugge aus Madrid. In Belgien wird heute gestreikt. Die drei größten Gewerkschaften des Landes hatten zum Generalstreik aufgerufen und der Aufruf wurde befolgt. Der Luftraum über Belgien blieb heute praktisch geschlossen, der Nahverkehr fuhr und fährt nur eingeschränkt. Und die Schule fiel heute aus. Aus Brüssel Malte Pieper.
Es traf heute Morgen nur wenige so unvorbereitet wie diese junge Französin. Hilflos eilte sie mit ihrer ausgedruckten Bordkarte über Belgiens leeren nationalen Flughafen im Brüsseler Vorort Zaventem. Ihr Flug war, wie alle anderen auch, in der Nacht gestrichen worden.
Je suis française, j'ai envie de rentrer chez moi. Y a rien, y a pas de train, y a pas de navette, y a rien.
Empörte sich also die junge Frau, dass man sie einfach so allein gelassen hatte. Und das war sie regelrecht auch, denn in der riesigen Abflughalle des Brüsseler Flughafens, in der sich sonst Tausende tummeln, herrschte ab den frühen Morgenstunden gähnende Leere. Flughafensprecherin Anke Fransen. Wir finden es natürlich außerordentlich bedauerlich, dass auch unser Flughafen betroffen ist. 60.000 Passagiere sollten heute von hier abfliegen oder hier ankommen. Die Fluggesellschaften haben aber alles getan, um die Menschen möglichst umzubuchen. Das Bild des leeren Flughafens war symptomatisch für das ganze Land. Auf den Autobahnen rund um die großen Städte, auf denen es normalerweise im Berufsverkehr nur im Schritttempo vorangeht, konnte ganz normal mit 120 durch die Gegend gebraust werden. Die meisten Belgier waren nämlich einfach zu Hause geblieben. Bei den Zügen fuhren weniger, aber man kam voran. Schwieriger war es schon, wenn man auf dem Land einen Bus brauchte, denn der kam häufig nicht. Das gleiche gilt für die Müllabfuhr und auch manch kommunale Schule hatte am Morgen einfach nicht geöffnet. Selbst große Unternehmen wie Coca-Cola ließen ihre Werktore geschlossen. Die Gewerkschaften verbuchen das als Erfolg, hatten sie sich doch fest vorgenommen, die christlich-liberale Bundesregierung unter Druck zu setzen.
Unsere Menschen, die Betriebe hier entrunden.
Ich sehe bei den hart arbeitenden Kollegen Armut in den Betrieben und Armut, das tolerieren wir nicht. Wenn Menschen mit ihrem Geld nicht mal bis zum Monatsende kommen, dann sagen wir, es reicht. Es geht um die bald wieder anstehenden Lohnerhöhungen. Anders als in Deutschland sind die Tarifpartner in Belgien nicht völlig frei. Einen Inflationsausgleich gibt es in der Regel sowieso für jeden. Gestritten wird nun darum, was noch obendrauf kommt.
Malte Pieper aus Brüssel. Die USA stellen derzeit die größte Gefahr für den Weltfrieden dar. Dieser Meinung sind laut einer heute vorgelegten Allensbach-Umfrage immerhin 56% der Deutschen. Ein bemerkenswertes, wenn auch vielleicht nicht ganz überraschendes Ergebnis. Eigentlich allerdings geht es allen recht gut. Persönlich fühlen sich die Deutschen am stärksten von Altersarmut und Krankheiten bedroht. Horst Kleuser berichtet.
Das subjektive Sicherheitsempfinden der Deutschen unterscheidet sich erheblich von den allgemeinen, sozusagen weltweiten Ängsten. Das hat das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Zentrums für Strategie und höhere Führung herausgefunden.
Die kleine Erlebenswelt oder Erfahrungswelt koppelt sich zunehmend ab von, ich sag jetzt mal, der großen Welt da draußen.
Professorin Renate Köcher stellte fest, dass sich die Menschen hierzulande eher Sorgen um Pflegebedürftigkeit, Altersarmut, lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs oder Einkommensverlust machen, allenfalls noch wegen belasteter Nahrungsmittel oder Naturkatastrophen. Die Angst, Opfer von Terroranschlägen zu werden, Gewaltverbrechen, Diebstählen oder auch Verbrechen, die mit dem Internet und Datenklau zu tun haben, nehmen hingegen deutlich ab. Im Vergleich zu den Vorjahren geht die Angst vor baldigem Einkommens- oder Arbeitsplatzverlust signifikant zurück. Auch vor Inflation machen sich immer weniger Deutsche Sorgen. Allerdings sagt ein Drittel der vom Institut Allensbach befragten Deutschen, sie hätten den Eindruck, im eigenen Ort sei es unsicherer geworden.
Am sichersten fühlt sich die Bevölkerung in Bayern, in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Am unsichersten in den Stadtstaaten und im Saarland und in einigen ostdeutschen Ländern, nämlich in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
Terroranschläge befürchten Deutsche auf Flughäfen, Bahnhöfen, Volksfesten und Weihnachtsmärkten. Allesamt Orte also, an denen es in der Vergangenheit Anschläge gab. Interessanterweise, die genannten Verkehrsmittel selbst, Flugzeuge, Züge und Busse, bewerten die Deutschen als sehr sicher. Professor Klaus Schweinsberg, der Leiter des Zentrums für Strategie und höhere Führung, schaut aber auch auf die internationale Bewertung von Sicherheit und Stabilität in der Welt. Was früher Klimawandel und Krieg waren, sind heute Menschen.
62% der Befragten sagen, das größte Risiko für die Stabilität geht aus vom Verhalten bestimmter Staatschefs. Und das hat sich nochmal doch um ganzen Tacken erhöht gegenüber dem Sommer letzten Jahres.
Ohne den Namen explizit zu nennen, stand bei der Präsentation der des US-Präsidenten im Raum. Belegt wird das unter anderem von den Antworten auf eine andere Frage, nämlich von welchen Ländern die größte Bedrohung für den Weltfrieden ausginge. Auf Platz 1 die Vereinigten Staaten von Amerika.
56% der Deutschen inzwischen sagen, das ist die größte Bedrohung für den Weltfrieden. Das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im vergangenen Jahr waren das noch 40%.
Auf den Rängen der frühere Bösewicht Nummer 1, Nordkorea, dann die Türkei, Russland auf Rang 4. Allerdings ebenfalls mit deutlicher Tendenz zum Schlechteren. In Ostdeutschland leben übrigens doppelt so viele Russlandfreunde und Amerika-Skeptiker. Insgesamt wird Frankreich als verlässlicher Bündnispartner fast so hoch eingeschätzt wie die USA.
Horst Kloise aus Berlin. Und jetzt zum Sport. Heute Abend trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf Tottenham Hotspur. Mats Nicholson aus der Sportredaktion, eine Herausforderung für den BVB?
In jedem Fall, nach den kleineren Rückschlägen zuletzt in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Und dieses Duell heute in London ist der Auftakt zu den deutsch-englischen Achtelfinalwochen in der Champions League. Dreimal Deutschland gegen England. Diese Auslosung ist natürlich eine ideale Vorlage für Quervergleiche. Das Auswärtige Amt hat heute offiziell getwittert: Liebe Briten, wir lieben euch wirklich und sind verdammt traurig, dass ihr die EU verlassen wollt. Aber im Achtelfinale der Champions League sind wir gleich dreifach für einen harten Brexit, und zwar ohne Backstop. Bayern gegen Liverpool, Schalke gegen Manchester City, diese Duelle in der kommenden Woche. Und los geht's also heute Abend mit dem Duell zwischen Tottenham und Dortmund. Beide müssen auf wichtige Spieler verzichten. BVB-Kapitän Marco Reus fehlt. Genauso wie WM-Torschützenkönig Harry Kane bei den Engländern. Kein Grund zum Jammern, sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.
Die personelle Situation hat Tottenham auch die Probleme. Wenn ich jetzt Kane und Dele Alli, kannst du auch nicht einfach so locker ersetzen. Das ist, glaube ich, da sind beide Mannschaften gleichmäßig vom betroffen. Und das ist auch wahrscheinlich im Februar immer das Gleiche. Das ist ein offenes Spiel. Wir fahren als Tabellenführer der Bundesliga hin. Wir haben auch überhaupt keine Angst davor.
Die Personalprobleme sind also einigermaßen gerecht verteilt zwischen diesen beiden Mannschaften. BVB-Sportdirektor Michael Zorc macht sich aber auch noch über eine andere Sache so seine Gedanken.
Wir haben jetzt zuletzt zweimal drei Tore geschossen. Es hat nicht für einen Sieg gereicht. Ich glaube, so ein bisschen mehr Augenmerk wieder auf und Konzentration auf ein vernünftiges und robustes Verteidigen, das ist gerade in London vonnöten, weil einfach auch Tottenham schon ihre Stärken auch im Offensivspiel hat.
Anstoß im Londoner Wembley-Stadion ist heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit. Tottenham gegen Dortmund. Das Rückspiel gibt es dann in 3 Wochen. Und ein zweites Spiel gibt es auch noch heute Abend. Zwei große europäische Traditionsclubs treffen aufeinander. Ajax Amsterdam empfängt Real Madrid.
Mats Nicholson. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.